Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad.
Das Tierra y Libertad ist eine Revolutionsparole aus der Zeit der mexikanischen Revolution 1910, die doch über einen sehr langen Zeitraum auch beispielgebend gewirkt hat für andere Revolutionen.
Gerhard Senft, Professor am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien.
Es ist auch wesentlich darum gegangen, Grund und Boden sich wieder anzueignen, diese Großgrundbesitzstrukturen zu zerschlagen. Es ist ja auch in den Zusammenhang zu groß angelegten Bodenbesetzungsaktionen gekommen. Die Grundbücher sind ins Feuer gewandert und ähnliche Aktionen haben dann natürlich schon entsprechend etwas bewirkt im Hinblick auf die Gründung von Ejidos, hunderttausendweise dann Bauern und ihre Familien in Grund und Boden Besitz gekommen sind.
Die mexikanischen Campesinos, das sind Kleinbauern und ehemalige Landlose, schlossen sich in sogenannten Ejidos zusammen, um das Land gemeinschaftlich zu bewirtschaften und die Ernteerträge untereinander aufzuteilen. Diese Uridee entstammt der mexikanischen Revolution von 1910. Die mexikanische Agrarreform von 1934 ist der Höhepunkt einer Bewegung, die von Landlosen, Landarbeitern und Kleinbauern ins Rollen gebracht wurde und deren Anlass ist heute aktueller denn je.
In Paraguay zeigt sich, dass heute übermächtige Firmen wie Cargill, ADM und Bunge gentechnisch veränderte Sojapflanzen großflächig ausbringen, um so Futtermittel oder Agrodiesel zu erzeugen. Negativfolge der industrialisierten Landwirtschaft, die bereits 3/4 der gesamten Nutzfläche beansprucht, ist die Verdrängung der Kleinbauern. Ihnen kommen die Flächen für den Anbau von Grundnahrungsmitteln abhanden,
schreibt der Wirtschaftshistoriker Gerhard Senft in seinem aktuellen Buch Land und Freiheit, das im Verlag ProMedia herausgegeben wurde. Der Boden, das Wasser, die Lebewesen. Kurz, alle natürlichen Produktionsfaktoren, mit denen Bauern umgehen müssen, bestimmen die Art und Weise der landwirtschaftlichen Arbeit. Doch dann kommt noch hinzu, wer mit welchen Befugnissen ausgestattet ist und wie man mit ihnen umgeht. Die Frage der Entscheidungshoheit köchelt in Europa seit der frühen Neuzeit, sagt Josef Kramer, Bergbauer, Politikwissenschaftler und ehemaliger Leiter der Bundesanstalt für Bergbauernfragen.
Im 16. Jahrhundert war damals die Zeit, wo die Landesfürsten die Hoch- und Schwarzwälder zu ihren Besitz erklärt. Sie haben das römische Recht eingeführt. Früher hat es allen gehört und auf einmal war der Boden dem Volk enteignet und er gehörte den Landesfürsten, er gehörte jemand Fremden.
Genau genommen schließen die Landesfürsten einen Kompromiss mit den Grundherren und sagen, wir stärken eure Stellung, dass ihr weiterhin die Bauern eigentlich in Abhängigkeit halten könnt. Wir sichern den rechtlichen Rahmen dafür, allerdings gemäßigt.
Ergänzt Andrea Komloschi vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Auch in England haben sich zu der Zeit potente Kräfte gebündelt, die sich zur Einhegungsbewegung oder Enclosure Movement bekannten, wie Gerhard Senft erklärt.
Das Enclosure Movement ist natürlich wesentlich von den Landlords vorangetrieben worden, die hier zunehmend sich darum gekümmert haben, Landflächen unter ihre Kontrolle zu bekommen. Dann kommt es im ausgehenden 17. Jahrhundert zu einer wahren Gesetzesflut zugunsten der Landlords, wo dann nachträglich sozusagen die Inbesitznahme von Grund und Boden legalisiert wird und Landlords und Interessierte, die auch finanziell die Möglichkeit gehabt haben, sich breiter betätigen konnten.
Grund und Boden sind die Voraussetzungen für ein landwirtschaftliches Arbeiten. Ohne Boden kann nicht geackert, gemäht, geerntet werden. Entscheidend ist, wer bestimmt, was wann passiert. Das ist heute nicht anders als damals. Für die Vertreter der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe spielt das Besitzverhältnis eine entscheidende Rolle, wie Felix Montecuccoli ausführt.
Die Absicherung des Eigentums muss erfolgen durch Respekt vor dem Eigentum, durch faire Entschädigungen bei Grundinanspruchnahmen, durch volle Kompensation. Also es muss dem Eigentum überlassen bleiben, zu bestimmen, wem er es weitergibt. Und es muss auch möglich sein, wirtschaftlich möglich sein, diesen Generationswechsel zu vollziehen. Das heißt, keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. Wir lehnen es ab, jegliche Debatte, jegliche Forderung nach substanziellen Vermögensbestandssteuern auf Grund und Boden, weil das nicht nachhaltig ist.
Vom Besitztum leiten sich Ansprüche ab, die weit in andere Rechtsmaterien hineinreichen. Einen Höhepunkt erreichte die Debatte heuer im Frühjahr beim Landtagswahlkampf in Tirol, als es um die Frage der sogenannten Agrargemeinschaften ging. Das Rechtspanorama der Tageszeitung Die Presse titelte am 15. April:
In Tirol gibt es Körperschaften, die laut Verfassungsgericht vor Jahrzehnten unzulässigerweise Eigentum von Gemeinden erhielten. Agrargemeinschaften. Evident verfassungswidrig, aber rechtskräftig.
Diese Tatsachen beruhen auf Vorgängen ab Beginn der 1950er Jahre. Da stellte die Agrarbehörde Liegenschaften als Gemeindegutsagrargemeinschaft fest. Diese grundbücherliche Eigentümerstellung der Agrargemeinschaften hat große Diskussionen darüber ausgelöst, was ein Nutzungsrecht und was ein Anteilsrecht ist. Das sei eine heikle Sache, stellt auch Josef Kramer fest.
Man hat das Eigentum von der Gemeinde den Agrargemeinschaften übertragen. Und da gibt es jetzt natürlich Flächen, wo es beachtlichen Gewinn davon gibt. Da gibt es Skipisten darüber, zum Teil reicht das rein im Besiedlungsgebiet etc. Und jetzt kann die Gemeinde auf einmal zuschauen oder sündteuer ihre eigenen Gründe, die man ihnen zu Unrecht, war Unrecht, praktisch enteignet hat, zurückkaufen.
Der Politikwissenschaftler und aktive Landwirt kann sich nur eine praktische Lösung vorstellen.
Eine Rückübertragung an die politische Gemeinde ist sicher sehr schwierig. Es wird dann immer mit Rechtssicherheit argumentiert. Was man machen muss, ist einfach jetzt bei den Erträgnissen die Gemeinde zumindest mitbeteiligen. Das sozusagen hier nur wenige privilegierte Grundbesitzer den ganzen Rehwack haben soll, auf Kosten der Gemeinde.
Aus ganz anderer Perspektive bewertet der Präsident der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe die Situation.
Die Agrargemeinschaften sind ein uraltes österreichisches Rechtsinstitut. Es gibt also tatsächlich Unterschiede zwischen einer Urbarialgemeinschaft in Burgenland und einer Agrargemeinschaft in Tirol. Die historischen Motive sollen hier beachtet werden. Und war das tatsächlich ein Gemeinschaftseigentum von Landwirten oder war das ein historisch gesehen auch ein Gemeinschaftseigentum einer Kommune, einer Gemeinde? Diese Dinge sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir sind überzeugt davon, das sind gute Rechtsinstrumente. Hier gibt es klare Verantwortungen, auch wenn es Gemeinschaftseigentum ist, aber die Gemeinschaft ist klar definiert. Das ist wichtig. Unklar definiertes Gemeinschaftseigentum, sozusagen öffentliches Eigentum, das irgendeiner Gemeinde gehört, wird zu schnell Spielball von politischen Entscheidungen und Querelen. Wir wollen ganz klar definierte Eigentümer und wir sehen hier also keine Notwendigkeit, große Veränderungen vorzunehmen.
Beim Thema Agrargemeinschaften wird deutlich, wie es unter der Bodenoberfläche brodelt. Während hier die Kommunen zugunsten von Bauern enteignet wurden, haben es anderswo wiederum die Bauern schwer, an Grund und Boden zu kommen. Erich Welleschitz baut im Marchfeld rund um Schloss Hof auf insgesamt 70 Hektar Biogetreide und Bio-Erdäpfel an. Er würde gern mehr Fläche erwerben, kann es sich allerdings nicht leisten.
Da hat man fast nicht die Möglichkeit, weil man einfach nicht mitkommt mit dem Preis. Man kann das nicht bieten. Ja. Und wir in der Landwirtschaft haben ja gar nicht die Möglichkeit, dass wir so viel Geld verdienen, dass wir dann Großäcker einkaufen können. Ja. Das ist eigentlich eher eine besorgniserregende Entwicklung. Ja.
Bodenreform müsste mal grundsätzlich überdacht werden.
Ja, sicher. Es wird ja auch ganz sorglos damit umgegangen. Ja. Autobahnen, dieser Flächenfraß, wie sie das nennt, ja, das ist ja höchst bedenklich.
Auch in Westösterreich ringen die Bauern um jeden Quadratmeter Acker und Grünland. Simon Vetter sieht seine Felder immer mehr zerstückelt, weil die Verbauung immer weiter voranschreitet. Er engagiert sich im Verein Bodenfreiheit, um über die schwindenden Ressourcen Bewusstsein zu schaffen.
Der Verein Bodenfreiheit ist ein Verein, der vor über einem Jahr gegründet wurde, der als Vereinszweck die langfristige Sicherung von Freiflächen, von wichtigen Freiflächen hat und ein sehr unkonventionelles Mittel sich ausgewählt hat, wie man diese Flächen sichern könnte. Und zwar, jedes Mitglied bezahlt 10 Euro im Monat in den Topf ein und mit diesem Geld wollen wir jährlich ein Baulandgrundstück kaufen, von denen es in Vorarlberg sehr viele gibt. Also es sind über 42 Millionen Quadratmeter gewidmetes Bauland, die nicht bebaut sind. Ja, und wir wollen einfach jedes Jahr ein Grundstück freikaufen.
In Anbetracht der drängenden Begehrlichkeiten wird der, Zitat, Verteilungskampf um Ressourcen immer spürbarer. Diese Worte sind in der Positionsschrift des Bauernbundes nachzulesen. Und Ressourcen umfassen natürliche und menschliche Kräfte sowie Betriebsmittel. Über dieses System haben sich Generationen die Köpfe zerbrochen und teilweise auch eingeschlagen, wenn es um Agrarreformen ging. Die Historikerin Andrea Komloschi nennt für Europa zwei einschneidende Ereignisse.
Wenn man sich fragt, was eigentlich die wirklich großen Zäsuren in dem Aufbegehren der Bauern gewesen sind, dann ist sicher der große Bauernkrieg Anfang des 16. Jahrhunderts ein ganz maßgeblicher Moment. 1848 ist zwar ein wichtiger Moment, insofern als dass diese Grundentlastung eben das Ende des Untertänigkeitsverhältnisses bringt, aber dadurch, dass die Bauern in den Markt integriert werden, auch verletzlich werden und schlussendlich viele dem Markt nicht standhalten können.
Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert, als der Kapitalismus allmählich den Feudalismus ablöste, erfolgten gravierende gesellschaftliche Umwälzungen. Das hinterlässt bis heute seine Spuren. Es ist die Zeit der großen Programmatiker, die verkrustete Strukturen hinterfragen und mit neuen Vorstellungen nicht nur die Agrarwelt neu ordnen wollen. Von Europa bis nach Amerika treten Ökonomen und Philosophen auf den Plan. Der Wirtschaftshistoriker Gerhard Senft zitiert den britischen Nationalökonomen David Ricardo.
In seiner Grundrententheorie geht Ricardo davon aus, dass der sogenannte Grenzproduzent, also der letzte Bauer, dessen Güter noch auf den Agrarmärkten nachgefragt sind, mit seinen Produkten den Preis bestimmt. Grenzproduzent ist der, der verkehrstechnisch am weitesten entfernt ist von den zentralen Märkten und der den schlechtesten Grund und Boden hat und am meisten Kapital aufwenden muss, um Grund und Boden zu bestellen. Alle anderen Produzenten, die haben natürlich einen gewissen Gewinn dadurch. Und dieser Gewinn ist die Grundrente.
Die Grundrente war die eine Denkart zu dieser Zeit. Ein Zeitgenosse und Landsmann von David Ricardo machte sich wiederum Gedanken zum Grundeinkommen, was auch heute wieder in aller Munde ist. Mit dem Thema hat sich schon ein gewisser Thomas Paine auseinandergesetzt, allerdings vor mehr als 200 Jahren. Der Brite war ein politisch-intellektueller, der nicht nur in Europa gewirkt hat, wie Gerhard Senft weiß.
Thomas Paine, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, auch er hat publiziert eine Denkschrift, die an die französische Revolutionsregierung gerichtet war. Und die hat den Vorschlag eingebracht, dass Grund und Boden eigentlich rein unter öffentlicher Verwaltung sein sollte, womit auch der öffentliche Bereich eine ständig sprudelnde Geldquelle zur Verfügung hat, mit denen er zum Beispiel, ganz interessanter Gedanke, ein bedingungsloses Grundeinkommen an die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auszahlen könnte.
Es gilt auch bei unseren Bauern. Auch wenn es hierzulande keine Landlosenbewegung gibt, sind viele mit den derzeitigen agrarökonomischen Verhältnissen unzufrieden. In diesem Jahr kumulieren geradezu die entsprechenden Anlässe. Nach der Diskussion um die Agrargemeinschaften folgten Konflikte um die Almbauern, die Bienen und die Saatguthandhabung, die für Schlagzeilen sorgten.
Almbauern pfiffen Minister Berlakovic aus.
Bauern als Bauernopfer.
Bienenstiche gegen den Umweltminister.
Schwarmangriff im Parlament.
EU-Saatgutverordnung, Aufruhr im Gemüsegarten.
Auch abseits des Medienrummels machen sich die Menschen Gedanken.
Mein Name ist Jutta, ich bin Lehrerin und weiß viel zu viel über die industrielle Lebensmittelproduktion. Und es ist eine Produktionsweise, die ich überhaupt nicht unterstützen möchte.
Mein Name ist Lorenz. Generell halte ich es für eine Möglichkeit, weg also von dem Zustand, dass Essenproduktion eigentlich auch nur deswegen geschieht, weil sich daraus Profite machen können.
Ich heiße Erhard. Ich glaube, dass die industrialisierte Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, in eine absolute Sackgasse führt.
Schon seit den 1970er Jahren zeigen kritische Dokumentationen wie Septemberweizen, We Feed the World, More Than Honey die Missstände im globalen Agrarsystem auf. Ändern tut sich nichts. Obwohl internationale Unterschriftenaktionen einige hunderttausend Unterstützungserklärungen aufweisen, wie etwa »Unser Saatgut ist in Gefahr, Freiheit für die Vielfalt«, verhallt der Aufschrei ungehört. Obwohl NGOs die miserablen Bedingungen in der globalen Landwirtschaft aufzeigen, verfügen die Bauern selbst kaum über Gestaltungshoheit, beklagt sich Ewald Grünzweil. Er war und ist jetzt wieder der Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Milch.
Strukturwandel, wo sich keiner mehr auskennt, ja, was heißt das, dass es ein Bauernsterben gibt, dass wir täglich einen beinharten Wettbewerb ausgesetzt haben und dass einfach die Politik da völlig versagt hat. Und man sieht jetzt diese aber der Almproblematik, die werden frustriert, die werden dann als Betrüger hingestellt müssen, die Ausgleichsgelder, die sie wirklich verdient haben, zurückzahlen. Und dann wird es von der Politik, speziell vom Bauernbund, dann so dargestellt, das ist Gott gegeben oder sonst irgendwas. Das ist eine falsche Politik.
Johannes Abentung ist Direktor des angesprochenen Bauernbundes. Er verteidigt die Almbauern, die jetzt persönlich dafür haften, wenn ihre offiziell bestätigten Almfutterflächen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen und dadurch Strafzahlungen anstehen.
Die Almbauern, die sind uns natürlich sehr wichtig. Da wird ein gewisses Organisationsversagen, ein Systemversagen dahinterstehen. Das ist einfach eine unterschiedliche Interpretation des Almleitfadens, wo also die grundsätzlichen Kriterien drinnen stehen, die notwendig sind, um die Futterflächen festzustellen. Die Ursache ist ein Kommunikationsproblem zwischen Kammer, AMA und Ministerium möglicherweise.
Die Förderungen richten sich nach der Größe der Almfutterflächen, die in den jeweiligen Bezirksbauernkammern digitalisiert werden, erklärt Gerhard Wlotkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich.
Wenn jetzt aber dann in der Natur das Ganze sich anders darstellt, ist nicht jetzt unser Kammermitarbeiter der Schuldige, sondern dafür muss der Bauer gerade stehen. Nicht? Und das ist eigentlich jetzt das Problem, weil ja zum Teil der Bauer selbst diesen Antrag gar nicht gestellt hat, sondern wir haben ja den Almobmann, der für 10 Bauern das Ganze macht. Und wenn der einen Fehler macht, dann kommt der Bauer zum Handkuss, ohne dass er letztlich was dafür kann.
Und der betroffene Almbauer muss das für mehrere Jahre erhaltene EU-Geld zurückzahlen, was ihn an die Grenze seiner finanziellen Möglichkeiten bringt, schildert Ewald Grünzweil.
Dass das System ja krank ist und dringend an Erneuerung bedarf, das ist ja alles klar, aber es werden wieder viel aus der Produktion aussteigen. Viele Almbauern, wir wissen es ja, die rufen die auch bei uns an, die haben eine Maschine und die ist schon verkauft, weil sie die Ausgleichszahlungen zurückzahlen müssen und sie die Produktion nicht mehr leisten können. Und das System riert im Prinzip kein Eierwaschel, dann setzen sie da irgendeine Sonderkommission ein, wieder zur Beruhigung.
Der ehemalige EU-Landwirtschaftskommissar Franz Fischler leitet die Sonderkommission Alm. Überall dort, wo bereits ein amtliches Verfahren stattgefunden hat und der Bauer nicht nachweisbar absichtlich falsche Angaben gemacht hat, sollen die jeweiligen Sanktionen fallen. Alles Weitere ist Gegenstand der Verhandlungen zwischen den offiziellen Stellen und der EU. Für die Zukunft empfiehlt Franz Fischler dringend, technische und administrative Verbesserungen vorzunehmen, damit die Größe der Almflächen von allen nachvollzogen werden kann. Gerade eine derartige Krisensituation sollte durch die Pflichtmitgliedschaft in der Landwirtschaftskammer abgepuffert werden, könnte man meinen. Doch Gerhard Wlotkowski winkt ab.
Ja, es gibt für unsere Almbauern ein hohes Verständnis von allen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, wenn hier Geld aufgebracht werden müsste, weil eben da zu viele Fehler passiert sind, dass das jetzt die Ackerbauern zahlen, das wird nicht ganz so leicht zum Durchbringen sein.
Gerade Milchbauern müssen mindestens 2-mal am Tag ihre Tiere melken und haben de facto kaum Zeit, um ihre Anliegen zu kämpfen. Aber oft ist es überlebensnotwendig, auf sich aufmerksam zu machen, sagt der Ackerbauer Andreas Sarg mit Nachdruck.
politische Arbeit auch bedeutet, dass ich ganz einfach den Hof verlassen muss, meine Arbeit stehen lassen muss, dass ich ganz einfach rausgehe und sage, das und das wäre natürlich zu tun. Die Interessenvertretungen sind halt auch teilweise in einer Zwickmühle. Es gibt konventionelle Betriebe, was natürlich andere Bedürfnisse haben, und biologische Betriebe. Dann gibt es Almbetriebe, dann gibt es Weinbaubetriebe, dann gibt es Ackerbaubetriebe, dann gibt es Viehbetriebe, da gibt es wieder Geflügelschweine, Rinderbetriebe. Und das sollte halt alles irgendwie unter einen Hut kommen. Man kann nur eben schauen, so wie jetzt mit dem Saatgutgesetz ganz einfach, dass die EU das ganz einfach nicht eingreift. Weil Saatgut ist nicht nur irgendein Gut, sondern das ist auch Kulturgut. Und wenn das irgendwo verschwindet noch, dann haben wir das weg. Und wenn die Bauern das sozusagen nicht mehr anbauen dürfen selber oder nachbauen, sondern irgendwo kaufen müssen, dann sind wir Leibeigene. Dann sind die Bauern Leibeigene. Dann haben die nichts mehr zum Reden.
Leidenschaftlich beanstandet Andreas Sarg die gegenwärtige Lage. Er hilft seiner Frau Martina beim Bio-Ackerbau. Insgesamt 60 Hektar bestellen die beiden im Raum Wiener Neustadt. Auch Betriebsleiterin Martina Sarg kann nachempfinden, was es heißt, auf einmal Rückzahlungen leisten zu müssen.
Die Bauern oder die Landwirte werden viel hingestellt. Es lebt nur für die Förderungen, also es braucht ja auch keine Leistungen dazu bringen. Und das ist schon ein Falschbild. Also wir müssen sehr wohl uns an die gegebenen Richtlinien halten. Und wenn wir uns nicht da halten, also dann kommen schwere Sanktionen, wo wir auch Geld zurückzahlen müssen.
Wenn man die Geschichte der Bauern schlaglichtartig Revue passieren lässt, fällt auf, dass es immer wieder zu Ungerechtigkeiten und Verabsäumnissen im Umgang mit denjenigen kommt, die Lebensnotwendiges herstellen. Der Kampf der Kleinbauern in benachteiligten Regionen wiederholt sich, ja fast periodisch. Nur sind heute die Vorzeichen andere, sagt Franz Rohrmoser. Er stammt von einem Salzburger Bauernhof und war erster Geschäftsführer der österreichischen Bergbauernvereinigung.
Die Herrschaft über die Grundverteilung und über die Verfügbarkeit über Grund und Boden hatten eine kleine Schicht aus der Geschichte. Heute hat diese kleine Schicht die Verfügbarkeit über die Politik. Zum Beispiel über die Definitionsmacht der Förderkriterien. Nach welchem Schlüssel wird Geld verteilt? Das hat eine kleine Schicht. Früher hat man die Verfügungsmacht über Grund und Boden gehabt und heute hat man die Verfügungsmacht, die gleiche Schicht, über die politischen Kriterien. Zum Beispiel, wer definiert, wie die Kriterien der Milchproduktion laufen? Eine kleine Schicht bestimmt mit der Milchindustrie gemeinsam, dass die Kontingentierung, also die Mengenregelung, abgeschafft wird. Das bringt alle kleinen und mittleren Bauern in die Bredouille. Das bringt sie in wirkliche Existenzprobleme.